Wir kommen nochmal zum Römerbrief, zum gleichen Vers. Wir hatten das letzte Mal ja diesen Vers, Römer 5, 5. Ich lese uns den Vers nochmals. Und zwar der B-Teil. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir haben ja gesehen, dass Gott praktisch die vorige Aussage begründet mit dieser Aussage. Das heißt, durch den Heiligen Geist, als die Wiedergeburt geschah, als der Geist der Sohnschaft in unsere Herzen kam, hat Gott das alles gegeben, was ihre Segnungen da waren. Und jetzt, wir haben das letzte Mal ja das Herz des Menschen betrachtet, was es bedeutet, und haben auch von der Liebe Gottes, die ja hier ja genannt wird, dass sie ausgegossen wurde, zusammen mit dem Heiligen Geist, haben wir ja den ersten Teil betrachtet, was Bibel über diese Liebe Gottes sagt. Und jetzt im zweiten Teil möchte ich nochmals auf das eingehen. Und zwar, mir ist es einfach wichtig, es ist dramatisch, wenn man sieht, wie im Reich Gottes das Wort Liebe gebraucht wird. Sag mal, Liebe ist ein Wort, das im Griechischen relativ einfach ist. Ich habe jetzt einmal aus einem klassischen theologischen Wörterbuch einfach rausgeschrieben, was der Ausdruck beinhaltet. Also diese Agape, diese auch für die Liebe Gottes gebrauchte Liebe, bedeutet zuerst einmal Liebe von Menschen. Liebe zu den Menschen. Dann ohne ausdrückliche Angabe, auf wen sich die Liebe richtet. Das heißt, es kann ein allgemeiner Ausdruck sein. Das Zweite, sie wird ausdrücklich genannt, und zwar als unpersönlich. Liebe zur Wahrheit, Vaterlandsliebe, das heißt, die sich nicht mit Personen beschäftigt, sondern mit einer Sache, also die Liebe zur Wahrheit, was Unpersönliches, oder aber die Liebe zu Menschen, die Liebe zu irgendjemand. Das heißt, die Agape ist also nicht nur im Zusammenhang mit Menschen, sondern sie ist generell. Das heißt, die kann die Wahrheit betreffen, sie kann das Wort Gottes betreffen, sie kann die Erlösung betreffen, sie kann den Menschen betreffen. Das ist ein allgemeiner Ausdruck. Also es ist nicht so spezifisch, wir sagen immer, Agape ist die Liebe Gottes. Nö. Sondern Agape ist die positive Liebe. Natürlich sagt die Bibel, Gott ist Liebe, Gott ist Agape, das ist ein Wesenszug Gottes, aber trotzdem ist das Wort zuerst mal neutral. Und das sehen wir auch hier. Der zweite Part ist jetzt nicht mehr der neutrale, sondern ist der in der Bibel dann massiv vorkommt, von der Liebe Gottes und Christi. Erstens zu den Menschen. Es geht darum, die Liebe zu schenken, also von Gott her. Die der Christen untereinander, also Agape betrifft nicht nur praktisch die Ebene zu Gott, sondern die Ebene unter den Gläubigen. Gott ist die Quelle der Liebe, und was auch massiv ist, es kommt durch die Person Jesu, das werden wir nachher sehen. Dann wiederum mit der Ebene vom gegenseitigen Verhältnis zwischen Gott und Christus, das heißt, der Herr Jesus sagt praktisch, dies ist mein geliebter Sohn, und da kommt der Grundwort, das wiederum von der Agape kommt, also auch das Verhältnis zwischen dem Herr Jesus und seinem Vater ist von dieser Liebe gezeichnet, der Sohn seiner Liebe, das heißt sein geliebter Sohn. Dann wurde das Wort auch noch benutzt für Liebesmale, also Agape war gleichzeitig auch das Liebesmal, wo die Gläubigen sich getroffen haben. Man kann das ganz einfach abkürzen, das ist einfach die positive Liebe. Ich möchte nochmals das betonen, ich habe wieder aufgelistet, wo es vorkommt im Neuen Testament, wer es nachstudieren möchte. Ich möchte nochmal betonen, der Ausdruck kann man am einfachsten erklären, wenn man hingeht und sich vergegenwärtigt. Also Agape, Liebe bedeutet für einen anderen mit einem unverbrüchlich festen Wille, das Beste zu suchen, egal was es mich oder der andere kostet. Und da kommt jetzt schon ein ganz wichtiger Gedanke. Liebe Gottes, also das, was diese echte Liebe kennzeichnet, bedeutet auch, jemand weh zu tun, wenn es das Beste für ihn ist. Das ist der Unterschied zu der Storge. Das kommt in der Bibel übrigens gar nicht vor, sondern nur negativ. Astorgos, das heißt praktisch das heißt ohne familiäre Liebe. Storge ist die familiäre Liebe. Habe ich ja erklärt, das ist die Affenliebe. Wo ich einfach sage, mein Hund tut es nicht, mein Kind tut es nicht, meine Familie macht es nicht. Einfach diese, ich sage es mal, gefärbte Liebe, wo man einfach denkt, wir tun das nicht. Aber Agape ist was völlig anderes. Oder die Storge, diese gefärbte Liebe, sagt auch, wenn jetzt zum Beispiel zwei Kinder was machen, dann haue ich im anderen auf die Finger und meinen eigenen lasse ich durchrutschen. Aber Agape heißt einfach, ich weiß, was das Beste für den anderen ist. Das ist mir so wichtig, dass ich mit einem unverbrüchlichen Willen, das heißt, ich bin nicht bereit, einen Millimeter davon abzuweichen, für den das Beste suche, egal ob es mir weh tut oder ihm. Ist egal. Das heißt, das Ziel ist wichtig, das ist Agape. Das Ziel ist wichtig, dass das Positive, das Gute geschieht. Und das steckt da dahinter, hinter diesem Ausdruck. Werdet ihr gesehen, ich wiederhole nochmal, unter drittens, werdet ihr gesehen, dass Gott selber Liebe ist. Wir haben aber gesehen, dass zum Beispiel der Ausdruck, Gott ist Geist, das Wesen ihm als Ganzes beinhaltet. Und dass sobald das praktisch anders formuliert wird, das heißt, Gott ist praktisch ein Wesenszug Gottes. Wir haben dann gesehen, dass Gott die Liebe geoffenbart hat, dass sie aus Gott kommt. Und dass es das Wesen Gottes ist. Das heißt, das Wesen des lebendigen Gottes ist diese Liebe. Und wenn man das sich überlegt, er sucht für jeden das unverbrüchlich Beste, egal was es kostet. Und dann darf ich nie mehr fragen, warum lässt Gott es zu? Weil ich immer mitrechnen muss, wenn ich zu den Füßen Gottes liege, wenn ich durch Jesus mit Gott versöhnt bin, dann sucht Gott mein Bestes. Und wenn was passiert, was mir hart vorkommt, was mir unverständlich vorkommt, was für mich vielleicht belastend ist, wo ich nicht mit fertig werde, muss ich mir immer überlegen, die Liebe Gottes denkt nicht wie ich, wie ein Mensch, sondern die Liebe Gottes denkt völlig anders. Sie will mein Bestes, selbst wenn es mir weh tut oder wenn Gott sogar etwas tun muss, was einem Menschen jetzt zum Beispiel als Vater weh tun würde. Das heißt, Gott sucht das Beste und das muss klar sein, das ist da ganz massiv enthalten. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Und die Bibel sagt dann, die Reflexion, das heißt, die Antwort auf diese Liebe Gottes kann nur sein, dass wir Gott genauso lieben. Das heißt, dass wir mit unserem ganzen Herzen das Beste für das Reich Gottes suchen. Standort. Ist ganz einfach. Und die Bibel fordert dann auf, in der Befehlsform, lasst uns einander lieben. Das heißt, die Gläubigen sollen untereinander die gleiche Haltung einnehmen. Das heißt, kein Anseher der Person, sondern für den anderen das Beste suchen. Ist das Beste für den anderen, dass man ihn hätschelt, dann lasst uns hätscheln. Ist aber das Beste für den anderen, dass man ihn verwarnt, dann lasst uns verwarnen. Das, was drin ist. Ohne Anseher der Person, ohne menschlich zu denken, ohne Humanismus. Das ist Agape. Wir haben ja dann gesehen, dass Gott sagt, das Endziel des Glaubens ist Liebe aus einem reinen Herzen, ein ungeheuchelter Glauben. Das heißt, Gott will eigentlich, dass nachdem die Liebe Gottes ja durch den Heiligen Geist in dem Herz drin ist, dass diese Haltung, diese Agape, dieses Denken den Gläubigen beherrscht, und zwar Gott gegenüber und den Gläubigen gegenüber. Und er sagt, das ist das Ziel aus einem reinen Herzen, ein Herz, das gereinigt ist durch Jesu Blut, wo der Heilige Geist Raum hat, wo die Agape da ist, dass ein Gläubiger so vorgeht, ohne Heuchelei, ohne Theater. Und wenn man sich mal überlegt, wenn alles mein Handeln davor bestimmt ist, für einen anderen das Beste zu suchen, egal was mich oder ihn kostet, dann gibt's Revolution. Ist keine Frage. Aber so ist der Befund von der Bibel. Hey, und natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, die Bibel sagt eindeutig, es äußert sich auch in Gehorsam. Ich habe jetzt die ganze Kette, lehrmäßig, habe ich einmal wie ein Abriss aufgetragen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich zeige es abrisshaft, oder wir gehen in die Tiefe. Ich tendiere dazu, es zuerst schon mal abrisshaft zu zeigen, um dann am Schluss zu entscheiden, ob man es vielleicht im dritten Lauf nochmals ganz in der Tiefe angeht. Aber zuerst schon mal abrisshaft, dass man überhaupt versteht, um was es geht. Ich lese jetzt ein paar zentrale Bibelstellen, die die Liebe Gottes praktisch näher beschreiben. Das heißt, dass man versteht. Es ist einfach so. Es passiert mir irgendwas, was mir weh tut, und dann sage ich, wie konnte Gott es zulassen? Warum? Weil ich es von mir aus beurteile, das ist normal. Ohne zu überlegen, dass Gott keinen Fehler macht, gar keinen. Er macht keine. Fehler mache ich, aber nicht er. Ich habe die Woche ein Buch gelesen, da sagt ein Autor, für einen Politiker ist es manchmal so natürlich zu lügen, wie er Luft holt. Und sagt, mit dem musst du rechnen. Sagt, aber genauso radikal und genauso Regel ohne Ausnahme ist es für Gott unmöglich zu lügen. Der Gott, der nicht lügen kann. Wenn Gott was in der Bibel sagt, dann ist es so. Wir müssen einfach sehen, einmal sagt die Bibel, als Gott Gericht nicht bringt, sondern dem Menschen etwas durchgehen lassen würde, sagt die Bibel, dann würdest du denken, als Mensch, Gott ist wie du. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn man hier sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, dass man sich bewusst ist, Gott ist anders wie wir. Und wenn Gott etwas in unser Herzen ausgießt, das von seinem Wesen ist, durch den Heiligen Geist, dann will er, und das ist eindeutig, dass uns das beherrscht. Und das ist der Grundgedanke. Das heißt, wenn mein Herz gereinigt ist und der Heilige Geist Raum hat, dann bringt er diese Liebe Gottes zur Wirksamkeit. Dann bringt er diese Denkweise zur Wirksamkeit. Dann verändert sich mein Denken. Dann verändert sich meine Gefühlswelt. Dann verändert sich meine Einstellung. Und plötzlich werde ich anders handeln. Vielleicht ist das am Anfang befremdlich. Als Abraham das Land des Glaubens einnimmt, sagt die Bibel im Hebräer 11, Vers 9, er siedelte sich im Land des Glaubens an, wie in einem Fremden. Es war ein Fremd. Und für uns Menschen, die wir nur menschlich gewohnt sind zu denken, sobald wir unsere Herzen der Liebe Gottes öffnen, der Agape, diesem Denken Gottes, so wie es hier geschrieben steht, dann mag das am Anfang fremd sein. Man muss sich das angewöhnen, durch Gehorsam. Und ich möchte jetzt zum zweiten Teil kommen, das was wir das letzte Mal ja nicht getan haben, einfach diese Liebe, diese Grundhaltung zu verstehen. Was ist denn, wenn in meinem Herzen das da ist? Oder was hat Gott gemeint? Was meint die Bibel mit dem allem? In Johannes 15, Vers 3 steht vielleicht der absolut entscheidende Satz. Ich lese mal 15 vor 1 an, einfach runter. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jegliche Schoß an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jedes Fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie das Rebschoss von sich selbst keine Frucht bringt, wenn es nicht am Weinstock bleibt. Also auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Das ist schon mal die Grundaussage vom Kapitel her. Da muss ich übrigens nur ein Einzel davor, 13. Also er sagt hier, wer in mir bleibt. Jetzt sind wir im Zusammenhang mit Römer 5. Das heißt, sobald ich die Heilige Geist empfangen habe, bin ich in Christus. Jetzt bin ich in der Stellung. Und was hat es bewirkt? Und was muss man einfach nüchtern sehen? Er sagt hier, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Das heißt, die Hingabe des Lebens Jesu, um mich zu erlösen, das war vor Gott her der Akt, die Tat, die Liebe Gottes letztendlich ausgedrückt hat. Das heißt, der höchste Ausdruck der Liebe Gottes, die mich ja in diese Stellung hineinversetzt hat, am Weinstock, die mir gleichzeitig praktisch durch den Heiligen Geist ins Herz kam, ist das Opfer Jesu. Das muss klar sein. Wenn ich mir überlege, ob Gott mich liebt, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dann darf ich nicht hingehen und kann sagen, jetzt sage ich es mal ganz pauschal, ich habe jetzt eine Woche, wo ich fast jeden, also ich sage mal, wo ich einfach sehr stark frequentiert war. Ich hatte gestern durch zwei Notfälle bis in die Nacht hinein Seelsorge. Da könnte ich jetzt hingehen und sagen, wie lässt die Liebe Gottes es zu, dass ich nach Stuttgart fahren muss? Ich habe das schon genug im Hals. Völlig Irrsinn. Das ist völlig falsch. Die Liebe Gottes hat mit dem gar nichts zu tun. Gar nichts, sondern die Liebe Gottes äußert sich zuerst einmal mir gegenüber in diesem vollkommenen Opfer. Dass Gott bereit war, wegen meinen Sünden, der Herr Jesus zu opfern, ihn verbluten zu lassen am Kreuz vor Golgatha, ihn auf eine bösartigste Weise hinzurichten am Kreuz, das ist die Liebe Gottes. Dass Gott seinen Sohn opfert. Das kann man nur verstehen, wenn man Kinder hat, wenn man wirklich weiß, was es heißt, etwas herzugeben, was man liebt, dass Gott sein einziger Sohn, der einzige, den er hatte, so opfert. Und dort ist die Liebe Gottes. Alles andere ist dann das Handeln Gottes zu meinem Besten. Aber die Liebe Gottes, wenn ich die begreifen will, dann muss ich das Opfer begreifen. Römer 5, Vers 8, wenn man hier weitergeht, zeigt es genauso. Gott beweist seine Liebe gegen uns und da steht wörtlich, Eis, und das heißt hinein in uns, also bis in unsere Herzen hinein, in der Tiefe, beweist Gott seine Liebe zu uns, damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, der höchste Ausdruck aller Agape, das höchste, was Gott tun konnte, mit dieser Zielsetzung, das Beste für uns zu suchen, war, den Sohn zu geben. Wenn ein Gläubiger mal begreift, dass die Liebe Gottes 150% praktisch bewiesen ist, und so 100% in meinem Leben die Wirksamkeit gebracht hat bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung, als meine Sünde abgewaschen wurden, dass da der Höhepunkt war. Und dann passiert was ganz Einfaches. Dann werden alle die anderen schlimmen Dinge meines Lebens, wo ich zu kämpfen habe, werden plötzlich kleiner. Und das Problem bei den Gläubigen ist oft, dass sie die Liebe Gottes in der Tiefe, was es bedeutet, erlöst zu sein, was es bedeutet, gewaschen zu sein in Jesu Blut, wenn sie das nicht verstehen, beginnen sie sich zu zerreiben an den anderen Dingen. Aber der Höhepunkt ist, dass eben diese Erlösung geschah. Und in dem Moment, wie die Liebe Gottes ausgegossen ist in mein Herz, dann heißt das ganz einfach, in dem Moment, wie die Liebe Gottes ausgegossen wurde in mein Herz, ich übersetze es mal in den Alltag, heißt es, dass die Erlösung da ist, nämlich bei mir. Die ist jetzt da. Und das ist der höchste Ausdruck der Liebe Gottes, dass ich erlöst bin. Und wenn man das einmal versteht, dann wandelt sich im Endeffekt die Ansicht, auch wie das Leben läuft. Dann hat man andere Einstellungen fürs ganze Leben. Dann sieht man alles aus einer anderen Brille. 1. Johannes, Kapitel 4, Abvers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für die Sünde. Ist wieder genau der gleiche Gedanke. Der absolute Höhepunkt ist das Sühnopfer, Golgatha, das ist der Höhepunkt. Begreift ihr, wir denken menschlich. Wir denken, Gott liebt mich, wenn es mir gut geht. Gott liebt mich, wenn er mir die Hindernisse wegräumt. So denkt der Mensch. Ist aber falsch. Sondern Gott hat das Höchste getan, was er tun konnte. Er hat das Sohn als Sühnopfer gegeben. Und damit hat er mein Grundproblem gelöst. Nämlich die Verdammnis. Dass ich verdammt war als Mensch. Dass ich praktisch ein Kind des Teufels war. Dass ich unter der Einfluss der Finsternis war. Jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich gewaschen in Jesu Blut. Jetzt sind die Sünde weg. Jetzt bin ich Gottes Kind. Ich habe Heilsgewissheit. Ich sage, Abba, lieber Vater, ich bin raus. Und plötzlich, letztendlich, wenn die Liebe Gottes wirklich Raum hat, dann begreife ich das. Und wenn das ein Mensch begreift und dieser Liebe Gottes Raum gibt und in der Tiefe versteht, was Gott für ihn getan hat, dann wird er sich nicht mehr um die Kleinigkeiten kümmern, im Sinne von, dass er sich dran zerreibt. Natürlich ist das Leben immer noch buckelhart, weil es ein Kampf auf Leben und Tod ist. Aber das Entscheidende ist geschehen. Und er darf ein Gläubiger nie mehr fragen, wie kann Gott es zulassen? Er darf nie mehr fragen, wo ist die Liebe Gottes? Wenn man fragt, wo ist die Liebe Gottes? Golgatha. Golgatha, das ist Liebe Gottes. Und alles andere, zweite Ebene. Epheser 2, Vers 4. Jetzt geht die Bibel immer tiefer und beschreibt die Liebe Gottes praktisch Schritt für Schritt. Sie sagt hier, Gott aber, der da reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünden, samt Christus lebendig macht. Aus Gnaden seid ihr gerettet. Und jetzt erklärt er, hat uns mit auferweckt, versetzt in die himmlischen Örter, hat uns die Gabe des ewigen Lebens gegeben. Wieder der gleiche Gedanke. Unsere persönliche Errettung, als letztendlich dieses Opfer im Kreuz von Golgatha wirksam wurde, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, Römer 5, das war der höchste Akt der Liebe Gottes. Geschwister, darf ich mal was fragen? Wie viel ist dir deine eigene persönliche Wiedergeburt wert? An dem sieht man nämlich, was ein Mensch empfindet, geistlich. Ist die Wiedergeburt, dass der Jesus mich errettet hat, dass er mir den Heiligen Geist gegeben hat, dass ich Gottes Kind bin, sowas Ungeheures, dass alles andere zweitrangig ist? Oder heißt es, ja, aber? Wenn das ja ein Komma hat und dahinter ein aber, dann ist es ein tiefes Zeichen, dass man die Erlösung nicht begriffen hat. Die Bibel sagt hier ganz klar, das war die große Liebe Gottes, die letztendlich wirksam war, die mich erlöst hat. 1. Johannes 3,1. Ihr werdet jetzt einen roten Faden finden, es geht wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Immer dieser gleiche Gedanke. 1. Johannes 3,1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Wieder der gleiche Gedanke. Was für eine Liebe. Nicht, dass mir gut geht, nicht, dass Gott meine Gebete erhört, sondern, dass ich Gottes Kind sein darf, dass ich gerettet bin, dass ich gewaschen bin in Jesu Blut, dass ich wiedergeboren bin, dass ich dazugehöre, dass zum Leib Christi gehört. Das ist es. Dieses große Opfer und die Realisierung, dass es mir gehört, dass ich errettet bin, das ist der höchste Ausdruck der Liebe Gottes. Und natürlich, jetzt verstehen wir, ausgegossen in unser Herz, sobald der Heilige Geist kam, war es da. Also ist die ganze Liebe Gottes in ihrer Vollwirkung da. Das heißt, die erste Zone, das Entscheidende, die Erlösung ist da. Zweite Ebene, Johannes 5,42. Ich lese aber 41. Ich nehme nicht Ehre von Menschen ab, wo ich habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Es ist klar, der Heilige Geist war nicht ausgegossen. Wir haben sie nicht gehabt. Die konnte die Einstellung gar nicht aufbauen, weil der Heilige Geist nicht da war. Das war überhaupt keine Frage. Johannes 17,26, vor allem im Johannesevangelium wird es erklärt. Johannes 17,26 heißt es, an jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Halt, Entschuldigung, ich bin verrutscht. 17,26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Wenn man das übersetzt in Alltagsdeutsch, dann bedeutet das, die Liebe Gottes, also mir gegenüber, kommt mit der Innewohnung Jesu. Das heißt, die Liebe Gottes wird reell. Das ist was ganz Praktisches in dem Moment, wie ich erlöst werde, wie der Herr Jesus in mein Herz einzieht. Und in dem Moment, wie er in mein Herz einzieht, ist sie da auch für andere. Das heißt, ich kann jetzt das, was ich von ihm empfangen habe, wenn ich das richtig annehme, kann ich weitergeben. Ich kann es wie ein Spiegel reflektieren. Ich kann es weitergeben. Es ist da. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Es ist alles da und es kann rausgehen von meinem Herzen auf Dritte, wenn ich will. Aber es passiert bei der Innewohnung. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. 1. Timotheus 1,14. Über alle Maßen groß, aber wurde die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Merkt ihr etwas? Die Bibel sagt immer in der Steigerungsform, die große und die überaus große und der absolute Ausdruck der Liebe ist Erlösung. Sagt sie hier wieder. Und sie sagt hier nochmal was Zweites. Sie sagt, diese Liebe ist in Christus. Ich bin durch Wiedergeburt in Christus hineingetauft, in ihn hineinversetzt. Jetzt sagt die Bibel, bleibet in mir. Sobald der Gläubige das im Glauben annimmt und in dieser Stellung, die ihm Gott verschafft hat durch die Wiedergeburt, lebt, wird die Liebe Gottes. Dann ist ein Gläubiger zufrieden. Dann ist ein Gläubiger dankbar. Dann hat der Gläubiger die richtige Haltung. Das ist alles da. Dann ist ein Gläubiger genauso zu seinen Geschwistern. Das ist dann da. Es ist natürlich auch klar, wenn das alles so einfach ist und die Bibel das so beschreibt, sie beschreibt es, ich sage mal, seitenweise, dann ist doch klar, wo greift der Teufel an? Genau den Punkt. Hier schießt er rein, nirgends anders. Er schießt hier rein, ganz gezielt, brutal. Weil er das nicht will. Weil sobald der Gläubige das begreift, verändert sich sein Leben. Also versucht er zu stören. Das ist überhaupt keine Frage. Und 1. Johannes 4,16 geht jetzt hin und sagt, die Wirksamkeit bei mir als Gläubiger hängt absolut von einer einzigen Tatsache ab. Und ich denke, da kommen wir jetzt zum Kernpunkt. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Tatsache, ich habe es begriffen, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt, es hängt alles davon ab, ob ich in Christus bleibe. Von dem hängt alles ab. Es hängt von meiner Stellung ab. Wie ich mich innerlich benehme, Gott gegenüber. Haltung in Christus, sind wir einig? Keine bewusste Sünde und ich nehme die Erlösung in kindlichem Glauben an. Sowas nennt die Bibel die Stellung in Christus. Mit der Herzenshaltung kommt auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und er sagt, sobald du bleibst, ist es da. 2. Timotheus 1,7. Sie wirkt nur so, und zwar, dass ich sie fassen kann. dass ich sie selber empfinde, dass ich Gott gegenüber dankbar bin. Sie wirkt nur, wenn bestimmte Dinge da sind. 2. Timotheus 1,7 heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der Heilige Geist ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Das heißt, es ist der Geist dieser Agape. Und das bedeutet ganz einfach, es ist praktisch da, und zwar es ist, ich sage es mal vorsichtig, immer mehr da, je mehr ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. Bin ich vollständig mit dem Heiligen Geist erfüllt, ist die Liebe Gottes vollständig da als Haltung. Also, wie äußert sich eine vollständige Erfüllung mit dem Heiligen Geist im Sinne der Gemeinde nach der Apostelzeit, in dieser Zeit der Heiden, wo wir heute drinstecken, da in der Endzeit? Wie äußert es sich? Nach diesen Aussagen durch absolutes Verstehen der Liebe Gottes, durch ein absolutes Verstehen des Opfers und zu Deutsch durch eine absolute Dankbarkeit. Das heißt, je mehr jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, je mehr wird er dankbar am Herr Jesus gegenüber, je mehr wird er dem Vater im Himmel gegenüber dankbar, weil die Liebe Gottes dann praktisch in der Tiefe begriffen wird. Das heißt, je mehr erfüllt mit dem Heiligen Geist, je mehr dankbar für die Erlösung. Das ist der große Unterschied. Man hat uns beigebracht in den schwärmerischen Richtungen, dass wenn der Heilige Geist über mich kommt, dass ich dann Kraft für ihn finde. Natürlich sagt die Bibel, das Reich Gottes besteht in Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Aber wenn man jetzt mal alle Stellen zusammenliest, dann sagt der Paulus, Kraft zu herrschen, nämlich über Sünde. Kraft Zeugnis zu geben, Kraft zu überwinden, das ist alles wichtig. Aber das Tiefste ist das Verstehen der Liebe Gottes, die Dankbarkeit mir Jesus gegenüber. 1. Johannes 4, Vers 7 zeigt auch, dass das Zeichen der Wiedergeburt ist. Er sagt hier, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Das heißt, sobald ein Mensch diese Haltung im Herzen entwickelt, ist es auch ein Zeichen, dass der Heilige Geist da ist. Weil ohne Heiligen Geist, siehe Johannes 5, 42, nicht machbar. Jetzt kommen wir so langsam. Wir nähern uns immer einem, und das kann man drehen und wenden, wie man will. So wie alles, was im Zentrum der Erlösung ist, alles, was von der Fülle des Heiligen Geistes kommt, je mehr wir die Liebe Gottes begreifen, je mehr wir hier sehen, wir können Bibelstelle zusammentragen, ich sag's nochmal, zeitweise werden wir uns immer mehr einem zentralen Ort näherer, Golgatha. Johannes 13, 35, jetzt geht der Herr Jesus hin und erklärt es. Im Johannesevangelium wird ja sehr viel bereits von der neuen Heilszeit, von der Erlösung, was dann nach der Ausgießung des Heiligen Geistes passiert ist, geredet. Er sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Agape, wenn ihr Liebe untereinander habt, sobald es zum Ausdruck kommt, dass die Gläubigen untereinander praktisch von dieser Liebe Gottes, die durch die Erlösung geschah, geprägt sind und gleichzeitig füreinander das Beste suchen, in dem Moment merkt die Welt, Moment, da ist was, haben wir nicht. Weil die Welt sucht ja nie das Beste. Sondern die Welt ist ja geprägt von dem, was da ist, Fleisch. Und Fleisch hat eine ganz einfache Regel. Wenn man ein bisschen sich auskennt in der Welt, dann geht es ganz einfach. Zuerst komme ich, das ist Welt. Und dann holt man Luft und sagt, und dann kommt nochmals ich. Und wenn ich schon der Erste bin, und wenn dann wiederum als Zweites wiederum ich komme, dann machen wir es ganz einfach. Aller guter Dinge sind drei, da kommt nochmals ich. Und dann kommt mal gleich gar nichts. Und dann kommt nochmal ich, und dann gucken wir, ob noch ein Dritter kommt. So denkt die Welt. Wenn ihr denkt, es ist überspitzt, dann guckt nochmal in die Welt rein. Müsst nochmal in die Welt reingucken. Das kommt oft, der Mensch ist ja ein Heuchler. Das kommt oft nicht raus, das merkst du nicht. Aber wenn du mal das Eingemachte gehst, ich werde es nie vergessen. Ich hatte einen ganz netten Kunde, der war berühmt, wie nett er ist. Heute würde man sagen, ein bisschen schmalzig, aber er war nett, war wirklich nett. Und so freundlich und so lieb. Und ich war Stift auf der Bank, und dann habe ich einmal, er hat seiner Schwiegermutter immer die Rente abgeräumt mit einem Dauerauftrag auf sein Konto. Das mag jetzt berechtigt gewesen sein, kann ich nicht beurteilen, aber es geht um Geld. Dann ist mir mein Fehler passiert, ich, der kleine Stift, ich habe dann tatsächlich dem sein Geld nicht übertragen. Dann hat das Geld gefehlt. Ist dann bei der Oma geblieben. Und dann habe ich plötzlich gesehen, was der liebe Mann wert ist. Der hat getobt wie ein Rasender. Das ist mir nicht in die Gurgel, ging alles. Und plötzlich habe ich den Mann völlig anders gesehen. Und ich sage, Moment mal, er ist so lieb. Komm mal, solange es nicht ums Geld geht. Und ich sage, hoppala. Ihr versteht, so ist der Mensch. Aber sobald die Agape da ist, tritt mein eigenes etwas in den Hintergrund. Dann steht sehr schon mal strahlend im Mittelpunkt meines Lebens das vollkommene Opfer, der Herr Jesus. Und dann steht plötzlich im Mittelpunkt auch der Dienst für die anderen. 2. Korinther 8, Vers 5, strich durch die Stelle an. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn, ich diene dem Herrn, dann uns durch den Willen Gottes. Und das ist das Programm der Agape. Zuerst Gott, dann die Gläubige. Und wenn das da ist, dann sieht die Welt, da ist etwas. Und was auch wichtig ist, 1. Johannes 4,18, diese Agape treibt die Furcht aus. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wenn man die Agape hat, dann ist man nicht mehr so ängstlich. Dann geht man Risiko ein für Gott. Dann ist man plötzlich bereit. Warum? Ich habe alles. Was kann mir passieren? Ich habe doch alles. Kann ich Risiko eingehen? Das heißt, wer wirklich die Liebe Gottes empfindet und wirklich erlöst ist, der ist bereit, ein Risiko einzugehen, um des Glaubens willen. Und das ist immer ein typisches Zeichen, wenn jemand erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, wenn die Liebe Gottes wirklich wirksam ist, dann geht er ein Risiko ein. Johannes 4,19 sagt dann ganz einfach, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist jetzt ganz eine Folge von dem. Bin ich erfüllt mit dem Heiligen Geist, empfinde ich die Liebe Gottes ganz stark. Ich empfinde die Liebe Gottes, empfinde Dankbarkeit, empfinde die Erlösung als das Wichtigste in meinem Leben und als Folge davon, als Reflexion, also wie wenn Licht auf den Spiegel fällt, wird es ja zurückgeworfen, als Reflexion, als praktisch Folge davon, beginnt der Mensch, ihn zu lieben. Ich liebe ihn, weil er mich geliebt hat. Weil er alles für mich getan hat, bin ich bereit, alles für ihn zu tun. Kennt ihr die berühmte Geschichte von dem Gemälde, wo ein Bild von der Kreuzigung, keine Streit, ob man Kreuzigung darstellen soll, aber drunter stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Schwass dran. Sobald ein Mensch begreift, was die Erlösung bedeutet, bist du bereit, für Jesus zu leben. Also dann hält die ganze Theorie, hört das ganze fromme Theater auf, dann geht es plötzlich an das, was wirklich hier wichtig ist. Epheser 1, Vers 15. Darum lasse ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von der Liebe zu allen Gläubigen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken. Jetzt sagt die Bibel, wenn jemand diese Liebe hat, dann hat er Liebe zu allen Gläubigen. Das war für mich eine neue Erfahrung, dass ich Liebe zu Gläubigen empfinde und wirklich bereit bin, auch für sie was zu tun und ihre Bestes zu suchen, die mich teilweise maßlos ärgert oder lehrmäßig sowas von den Nebel sind, das ist eine Katastrophe. Das ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Die Liebe geht zu allen wahren Heiligen. Das ist der Normalzustand. Philemon ist einer der ganz wichtigen Briefe im Neuen Testament. Er ist ganz unscheinbar, aber er spielt eine riesige Rolle. Ich lese die Verse 5 und 7. Weil ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, welchen du an den Herrn Jesus und gegen alle Gläubigen hast. Da steht wieder das griechische Wort eis, das heißt hinein, das heißt in die Gläubige. Das heißt, es geht hier auch nicht bloß äußerlich, sondern bis, also es ist eine Herzenszuwendung, die du zu allen Gläubigen hast. So will ich doch um der Liebe willen eher ermahnen. Das heißt, er kann jetzt die Agape anreden, weil sie da ist. Und wenn man einem normalen Gläubigen, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der vor Gott steht, wenn man hier an die Agape appelliert und das anspricht, dann in der Regel muss ein Gläubiger, wenn er sauber ist, weich werden. Und jetzt guckt mal her, wie weit wir argumentieren mit diesen Dingen und wie weit die Bibel argumentiert. Erst wenn du mal merkst, wie in unserer Praxis das gar keine Rolle mehr spielt, merkst du, wie weit wir abgedriftet sind vom biblischen Befund. Das spielt einfach bei uns gar keine Rolle mehr. Zumindest noch nie jemand kommt und sagt, um der Liebe Jesu willen, sei jetzt mit dem Bruder ein bisschen barmherziger. Kommt nie jemand. Hat nie jemand interessiert. Das ist ein Problem. Der Teufel hat immer eine Taktik, dass er die wesentlichen Dinge verdunkelt. Das ist auch der Grund, warum ich absolut überzeugt bin, dass es richtig ist, ganze Bücher durchzustudieren und Briefe und jeden Punkt anzusprechen. Wenn du das nicht machst, dann wirst du immer dein Hobby predigen. Du wirst immer das weitergeben, was dir wichtig ist. Wenn du aber gezwungen wirst, Vers für Vers, nichts auszulassen, alles anzureden, dann kriegst du ein Bild und einen Überblick über das, was Gott denkt. Und dann fällt dir etwas auf. Dann fällt dir zum Beispiel auf, wie oft kommt die Agape Gottes. Und wenn man jetzt mal das ganz nüchtern ansieht, dann fällt sofort auf, wenn man draufkommt, wo ist die Liebe Gottes ganz massiv? Johannesevangelium. Matthäus, Lukas, ganz gering, Markus gar nicht, ist ja klar, der Heilige Geist war nicht da. Johannes ist das Evangelium, das schon übergreift, das Jesus in seiner Gottheit zeigt und in seinem göttlichen Wesen und das schon die Erlösung aufblitzen lässt, dort kommt schon Wiedergeburt. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, dann sofort beginnt die Kette der Agape. Und dann Römer, wo es massiv ist, ganze Kette, Korintherbrief, den er zuerst beibringen muss, um was es überhaupt geht, ganze Kette. Zweiter Korintherbrief, der seltsorgerlichste Brief der ganzen Bibel, ganze Kette. Galater, da geht es ums Gesetz, wenig. Epheser, das Wesen der Gemeinde, ganze Ketten. Philipper, eine Gemeinde, die absolut klar war, wenig. Kolosser, Spiegelbild vom Epheserbrief. Warum hier eine kleinere Kette? Weil der ethische Teil fehlt, die Folge, ganz logisch. Und so kann man jetzt ganz durchgehen und kann die ganze Bibel sehen. Und dann kommen wir wieder zum 1. Johannesbrief, zum Lieblingsjünger Jesu. Was sagt die Bibel? Der den Herrn liebte, der die Agape am tiefsten begriffen hat, Riesenkette. Das Johannesevangelium, der Johannesbrief, der ihn geliebt hat. Massiv. Da ist alles da. Ich möchte das zu bedenken geben. Ich habe nur das Hauptwort untersucht. Hätte ich noch das Verb, das Tätigkeitswort lieben unter sich, agapao, hätte ich wahrscheinlich so eine Latte gehabt. Und da sieht man einfach, auch von der Heilsgeschichte her, dass je näher es in die Erlösung geht, je näher jemand zum Beispiel auch als Autor dem Herrn stand, je mehr spielt diese Agape, diese Liebe Gottes eine Rolle. Und je näher ein Mensch zum Herr Jesus steht, je tiefer er gewaschen ist in Jesu Blut, je mehr er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, je mehr wird die Agape da sein. Das heißt, eine unendliche Dankbarkeit dem Opfer gegenüber und dem Herr Jesus gegenüber und gleichzeitig ein Verhalten den Gläubigen gegenüber, die das zum Ausdruck bringt. 1. Thessalonicher 3,12. Und ihr dürft etwas nicht vergessen, der Thessalonicherbrief ist einer der ersten Briefe vom Neuen Testament, wahrscheinlich 51 geschrieben. Und der ist einer von denen Briefe, wo eine Gemeinde absolut sauber, mitten in einer ganz schwierigen Situation zum Glauben kommt und Gott dient, die sich wirklich bekehrt haben. Jetzt sagt er denen, was sagt er denen? Schreibt er einen Brief und dann sagt er, euch aber möge der Herr voll und überströmend machen in der Liebe zueinander und zu allen. Also was sagt er ihnen? Er sagt der Gemeinde, die radikal bekehrt ist. Wisst ihr, oft hörst du immer bloß in der Gemeinde Hingabe, 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 Hingabe. Radikale Bekehrung ist richtig, ist nicht falsch. Aber er sagt hier was ganz anderes. Er sagt, nachdem ihr euch radikal bekehrt habt, fehlt euch was. Jetzt soll das, was in eure Herzen ausgegossen ist durch der Heilige Geist, diese Liebe Gottes, zur vollen Wirksamkeit kommen. Jetzt soll sie kommen. Dann kommt das, was Gott will in der Gemeinde zum Ausdruck. Dann wird Gott angebetet für das Opfer. Dann werden die Gläubigen füreinander sorgen, sobald es da ist. 1. Petrus 4,8, das ist vielleicht eine der schönsten Stellen. Wisst ihr, jeder Apostel drückt das in seiner Sprache aus. Wisst ihr, und der Mann, der war ja eh gerade zart beseitet, oder? Das war der mal kurz Schwert gezogen hat und mal im Knechts Ohr abgehauen hat. Das war der Mann, der immer einen großen Mund gehabt hat und dann umgefallen ist wie ein Fähnlein im Wind. Das ist der Mann, von dem Jesus sagen musste, Satan, geh hinter mich. Gell? Der war ja kein so zart beseiteter. Aber der Mann, wenn du mal so ein Feuerkopf, der redet jetzt und sagt, vor allem aber habt gegeneinander nachhaltige Liebe. Denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Also überall, wo ich jetzt Liebe gelesen habe, steht Agape. Das heißt, er sagt jetzt, habt eine nachhaltige, manchmal kann es auch übersetzen, eine innige, eine tiefe, eine wirklich tiefe Liebe zueinander. Das ist der Normalzustand der Gläubigen. Und jetzt kommt was, Geschwister, es ist kaum fassbar. Aber es gibt was, das ist für mich eines der größten Wunder. Epheser 4, Vers 2. Ich lese aber eins. So ermahne ich euch nun, ich, der gebunden im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, zu welcher ihr berufen worden seid, so dass ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertraget und fleißig seid, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Geschwister, es ist kaum fassbar, aber durch die Agape Gottes kann man einander tatsächlich ertragen. Das heißt, du hältst den Schleifstein aus. Ich weiß nicht, ob du keinen hast. Ich kenne keinen Gläubigen, der keinen Schleifstein hat. Weißt du, kennt ihr das? Du hast einen Schleifstein. Du hast irgendeiner, der dich schläft. Gott hat dir in der Gemeinde immer jemanden gegeben, wo du dann deine Ecke abwetzen darfst. Ich habe bloß einen, ich habe ein paar. Und ich sage es ganz ehrlich, manchmal denke ich, heute wäre es schön, wenn der Schleifstein nicht da wäre. Er ist immer da, einer ist immer da. Und der schläft nicht. Der schläft dich mal mehr, mal weniger. Und wenn der Schleifstein dich nicht schläft und du atmest auf, kannst du sicher sein, dann kommt der Nächste. Ich hatte mal eine Versammlung, ich werde es nie vergessen. Der alte Bruder ist inzwischen sehr krank, aber er liegt mir sehr am Herzen, ich mag ihn sehr. Aber ich habe immer gewusst, der saß immer in der letzten Reihe. Und wenn ich fertig war und Amen sagte, und der ist aufgestanden und langsam der Gang vorgekommen, dann habe ich gewusst, jetzt bist du am Trennsten. Da kam er zu mir und hat gesagt, das hat sich immer gleich erklärt. Karl Hermann, warum sagst du immer das? Warum sagst du immer jenes? Ist dir klar? Das Problem war, er hat meistens recht gehabt. Also ich konnte gar nicht sagen, er kritisiert, sondern er hat recht. Machen wir Schläfstein. Wenn er mal nicht aufgestanden ist, bin ich auch schon nervös geworden. Ich denke, was jetzt? Eigentlich müsste er kommen. Ihr begreift, wir können einander ertragen, aber was, wo dich reizt, das kannst du wegstecken. Durch die Liebe Gottes, durch die Agape. Wenn das wichtiger ist, vielleicht ist das begriffen, wenn der Heilige Geist ausgegossen ist in mein Herz, durch ein reines Herz, wirkt das vollständig bei mir und Jesus ist mir wichtig und seine Erlösung, dann ist das, wenn mich einer ärgert, zweitrangig. Oder drittrangig. Oder viertrangig. Oder fünftrangig. Dann tut es nicht weh. Dann erträgt man plötzlich. Der Geist. Zweitrangig. Ist nicht so schlimm. Ich kann mit dem leben. Was mir ganz wichtig ist, Galater 5, 22. Geschwister, man kann es nicht machen. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Agape. Das heißt, es ist eine Wirkung vom Heiligen Geist. Es ist eine Geistesfrucht. Man kann es nicht machen. Es ist so wie mein Herz dem Herrn Jesus gegenüber ist, so wie ich gereinigt bin durch Jesu Blut. Inwieweit ich in Ordnung bin mit Gott, wirkt es, aber man kann es nicht machen. Das heißt, wenn ein Mensch nicht in Ordnung ist mit Gott und versucht, Agape zu produzieren, sich zusammenzureißen, endet er im Krampf. Wenn man kann es nicht erzeugen. Fleisch kann keine Agape hervorbringen, sondern nur, wenn man mit Gott in Ordnung ist, wenn man mit dem Herrn Jesus in Ordnung ist, erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und sich ihm öffnet, dann kommt sie. Das ist mir ganz wichtig. Man kann sie nicht produzieren. Es ist ausgeschlossen. Es ist sogar, sagen wir mal, unmöglich. Johannes 15 haben wir vorher schon angeguckt, ab Vers 9. Man kann eigentlich sagen, Johannes 15, fast das ganze Kapitel, wo das haben wir wieder mit dem Bleiben in Christus und mit dem Gehorsam und mit dem zu tun, dann wird sie wirksam. Römer 12, 9, jetzt kommen wir wieder zu dem. Nachdem es sich hier um eine Frucht des Geistes handelt, sagt hier der Paulus in 12, Vers 9, die Liebe, die Agape sei ungeheuchelt. Das heißt, man kann Agape vorspielen. Ich kann sie euch auch vorspielen. Szene. Ich hatte eine Frau, ältere Schwester, der ich hart widerstehen musste, weil sie hat Unheil angerichtet im Reich Gottes. Wir haben uns getroffen. Die Liebe sei ungeheuchelt. Die Schwester hat mich angelächelt, süffisant und süß. Ich habe genau gewusst, dass sie mich am liebsten an die Wand geknallt hätte, wenn sie können hätte. Habe ich gewusst. Na, ich mir erlaubt, es einfach anzusprechen, reinzustoßen. Ich habe gestupft. Und dann ist das Gesicht runtergefallen, das süßliche Lächeln ist verschwunden und sie haben mich angefaucht wie eine Raubkatze. Natürlich hat sie sofort gemerkt, sie war geübt in der Sache.
dass sie jetzt wohl ihre Blöße gegeben hat. Sie hat sich sofort zusammengerissen und hast du gemerkt. Und sofort kam das Lächeln zurück, leicht verzerrt. Aber das Lächeln war wieder da, das Fromme. Hat sie gesagt, und trotzdem lieben wir uns. Ich habe zu meiner Frau gesagt, komm, lass uns gehen aus der Halle raus. Ich bin froh, wie ich in meinem Auto sitze und heimfahren kann. Ihr begreift, was ich meine. Man kann heucheln. Man kann die Liebe Gottes spielen. Und das verbietet die Bibel. Sie sagt, ungeheuchelt. Ich brauche die nicht heucheln. Ich brauche kein Theater zu machen. Entweder habe ich sie und der Heilige Geist wirkt es in meinem Herzen oder ich kann es bleiben lassen. Es wirkt bloß grotesk, weil es sowieso rauskommt. Sinnlos. Gell? Was mir jetzt bei der ganzen Sache wichtig ist, die Bibel beschreibt sie. Sie sagt, sie soll ungeheuchelt sein und sie erklärt etwas. Römer 13, 10, das hat einen Lehrzusammenhang. Sie sagt, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nur die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Da steht Pleroma und Pleroma ist, wenn man ein Wasserglas so voll füllt, dass es überläuft. Dass kein Millimeter mehr drin ist. Das heißt, das mosaische Gesetz ist von Gott gegeben. Niemand kann es halten. Das mosaische Gesetz ist von Gott gegeben, um uns als Sünder zu zeigen. Aber wenn jemand das Gesetz halten würde, das hat ja nur der Herr Jesus getan, dann wäre es die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wenn jemand das Gesetz vollständig erfüllt, dann ist das das, was Gott gemeint hat unter Agape. Das darfst du nur hergehen. Du sollst nicht begehren, deine alles, was dein Nächster besitzt, von der Frau bis zum Haus, bis zum Auto, sollst du es nicht begehren. Sollst Gott mehr lieben wie alles andere. Ich verstehe, nur das erste und das letzte Gebot. Wenn wir nur die zwei nehmen, dann haben wir schon Dinge, wo kein Mensch tun kann. Und das, wenn das jemand halten würde, wäre es der Ausdruck der Agape. Das heißt, das Gesetz vollständig zu halten, dann hättest du Agape. Kann aber keiner. Hat Gott völlig anders gemacht. Gesetz ist erledigt, weil es nicht haltbar ist. In Christus erfüllt. Jetzt nur noch für Sünder praktisch wirksam, um sie von der Sünde zu überführen. Aber jetzt macht Gott es völlig anders. Er gießt der Heilige Geist in unsere Herzen aus und jetzt ist er da. Das heißt, das, was wir nicht konnten, ist plötzlich da. Und je mehr wir im Herzen zustimmen, je mehr wird die Frucht des Geistes geschehen, dass unser ganzes Denken, die von der Liebe Gottes geprägt wird und denkt, wie Gott denkt. Und dann kommt plötzlich etwas raus in der Versammlung. Dann kommt plötzlich etwas Positives raus. Und dann wird da was passieren, Römer 14, 15, ganz wichtig. Ich weiß und bin in dem Herrn überzeugt, dass nichts an sich selbst unrein ist, sondern nur für den, der etwas für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du. Verdirb mit deiner Speise nicht den, für welchen Christus gestorben ist. Wenn du wirklich begriffen hast, was es heißt, Agape, dann machst du wegen etwas, wo Stillfragen bei den Gläubigen anders gesehen werden, machst du den nicht mehr kaputt. Machst du den nicht mehr kaputt. Also wenn ich sehe, vor allem meine liebe Schwesterlein, wie die sich manchmal plagen wegen Stillfrage, dann wird es mir ganz anders. Natürlich plagen die Brüder sich auch, das ist gar keine Frage. Wegen bestimmter Lehrfrage schlagen sich die Brüder die Köpfe ein. Aber die Schwester plagt sich oft wegen Stillfrage. Was ist langes Haar? Was ist das? Was ist es? Mein Kamerad Bruder hat gesagt, deine Frau lebt im Ungehorsam. Dann sage ich, sag mal, ich bin mit ihr verheiratet, ich kenne sie in- und auswendig und du sagst, sie lebt im Ungehorsam, ich habe nichts gemerkt. Dann sage ich, das ist offensichtlich. Dann sage ich, hey, jetzt, du wolltest gerade gehen. Dann habe ich gesagt, bleib mal da. Jetzt will ich das noch wissen, bevor du gehst, bevor du die Tür zumachst, sag mir wie. Dann sagt er, die Länge des Haares. Ich habe die Stelle untersucht. Ich bloß das Wort, sondern Buchstabe für Buchstabe. Man kann aus der Stelle nicht die Länge der Haare entnehmen. Es ist eindeutig, dass ein Unterschied in der Haarlänge von Mann und Frau sein soll. Das ist eindeutig. Aber du kannst nicht dem erkennen, was jetzt gemeint ist. Manche kommen auf die Idee, dass man die Haare gar nicht schneiden darf. Kann man aus der Stelle nicht entnehmen. Wisst ihr, und um solche Fragen schlage ich die Schädel ein. Und ich sage, habt ihr keine andere Sorge? Genau. Wisst ihr, wenn die Agape Gottes nicht da ist, dann schlägt man sich hier die Schädel ein. Ich habe Mitfahrerin im Zug, die hat einen Maggie wie ein Mann. Also wenn die in die Gemeinde ging, würde ich zu ihr gehen und sage, hey du, also Glatze ist wohl, das ist klar, dann gilt Korinther 11 auch wieder.
Ihr begreift, die Frage ist nur, die Ordnung Gottes geltet, uneingeschränkt, aber es gibt Dinge, wo die Bibel nicht, ich sage mal, bis in letzte Genauigkeit definiert. Und da gibt es eine Knautschzone, wo man gewisse Freiheit hat als Gläubiger. Und in dem Moment, wenn jetzt die Gläubigen beginnen, sich zu plagen wegen dem, dann ist die Agape Gottes 100% nicht da. So hat mein Bruder gesagt, wo ich bewiesen habe, dass ein Gläubiger Schwarzwurst essen darf. Mein Hund mag es ja auch. Ich habe als Kind nicht so geliebt wie Schwarzwurst. Und wenn ich heute Gläubige sage, ich darf Schwarzwurst essen, kriege ich von der einen Seite ein beifälliges Grinsen und die andere Seite lässt das Gesicht runterfallen und denkt, der Karl Hermann ist ja gar nicht sauber vor Gott. Der hat es nicht begriffen. Steht im Apostelgeschichte 15, sie enthielten sich vom Blut. Wenn ich dann erkläre, dass roher Blutsgenuss verboten ist, aber sobald es zur Speise verarbeitet ist, ist es praktisch erlaubt, solange es mein Gewissen kann, dann merkst du, aha, dann merken beide, dann verziert beides Gesicht. Weil im Prinzip kann ich dann rohes Blut nicht genießen, kann aber alles, was zur Speise verarbeitet wurde, essen, solange ich es von meinem Gewissen her kann. Und dann hat mir ein Bruder gesagt, wenn er jemand hat und er weiß, dass der nur gesetzlich ist, die Anführungszeichen, dann serviert er ihm gerade mit Absicht nur Schwarzwurst. Da wollen wir wohl nicht mehr drüber reden, ob das die Agape, die Liebe Gottes ist. Ihr begreift, man plagt sich da nicht. Wisst ihr, man plagt sich nicht. Er hat nur gedacht, wunder, wie geistlich er sei. Er zeigt dem anderen, was er für eine Flasche ist, geistlich, dass er auf sowas abfährt. Darf ich es mal so drastisch ausdrücken? Ich glaube, so kann man begreifen, was Agape Gottes ist. Wenn der jetzt kommt und du hast die Agape Gottes, dann wirst du ihm alles servieren, nur kein Schwarzwurst. Du wirst alles aus dem Weg räumen, was hindert. Du wirst sogar überlegen, was, wenn er mit den Speisevorschriften Probleme hat, was ärgert ihn nicht? Hat er gar so ein bisschen einen koscheren Touch? Hat er in Jesaja 66 gelesen, dass Schweinefleisch ein Gräuel ist, obwohl man Schweinefleisch essen darf, dass das ganz klar ist? Dann wirst du im Zweifelsfall meine Pute servieren. Wenn die vom Koscher her am ersten passt, dann wirst du alles aus dem Weg räumen, um ihm zu dienen. Ihr merkt, was Agape heißt. Ich zeige nicht meine Überlegenheit, dass ich ein freies Gewissen habe, sondern ich kümmere mich um ihn. Mir schreibt der Bruder einen Brief und sagt zu mir, vieles, was du machst, ist biblisch, aber ich lege dir ein Traktat bei, da fehlt was. 3. Mose 19, Vers 27. Du sollst dir das Barthaar nicht rundum abschneiden. Er meint, dass ich jetzt einen Zottelbart wachsen lasse. Soll ich jetzt mit dem Bruder Händel anfangen? Dann komme ich in eine Gemeinde von Russlanddeutsche, die lassen mich im Zweifel gar nicht predigen, weil ich einen Bart habe. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich komme in die Gemeinde, wenn es 30 Grad ist, die Jacke aus und habe kurzärmeliges Hemd da, dann ist das schon sündhaft. Soll ich jetzt streng mit denen anfangen? Wenn ich jetzt sage, es sind schwache Gläubige, du kannst es von der Erkenntnis her, verstehst du es. Wir waren in der Gemeinde, da haben uns die Geschwister eingeladen, zuerst zu sich heim. Ist immer verdächtig. Wenn man mich gar nicht in die Versammlung reinlässt, sondern ich muss zuerst privat antreten, dann ist immer was verdächtig. Da muss ich als erstes den Ehering abziehen. Meine Frau wurde dann hergerichtet, dass sie passt und dann durfte ich predigen. Wisst ihr, wenn ich jetzt da Wut kriege und dann denen predige über Gesetzlichkeit, ist das Unsinn. Ich habe denen predigt, was ich auf dem Herzen hatte vom Wort Gottes her. Ich muss frei sein, muss ihnen entgegenkommen, muss versuchen, sie abzuholen. Das ist das, was der Paulus sagt, dem Jude am Jude, dem Grieche am Grieche, nicht sündhaft. Dem ich mit der Welt Kompromisse mache, aber ich muss dort, wo ich weiß, dass Gläubige schwach sind, muss ich ihnen entgegenkommen. Ist gar keine Frage. Das ist Agape. Entgegenkommen. Versuche abzuholen. Gutes tun. Der Gläubige nicht reizen, nicht ärgern, nicht streiten über Nebenpunkte, sondern versuche, das Wesentliche, das vollkommene Opfer auszuleben, ihm zu helfen, dass er stabil wird, dass er stark wird, dass er fest wird, dass er selber wächst. Das ist Agape. Kein Neid, kein Streit, kein Eifersucht. Merkt ihr was? Spielt da alles rein. Ist nicht da. Wo die Agape ist, ist es nicht da. Um das geht's Gott. Man soll nicht um Nebensachen streiten. Galater 5, 6 sagt es eigentlich ganz einfach. Ich finde es fantastisch, wie Paulus das formuliert. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Glaube, der von der Liebe gesteuert ist. Und da steht das Wort, wo unser Fremdwort Energie davon abgeleitet ist. Das heißt, die Wirkung kommt aus der Agape. Mein ganzer Glaube wird von der Liebe Gottes gesteuert. Was bedeutet das? Die Liebe Gottes ist ausgegossen, Römer 5, in mein Herz. So, und jetzt ist mein ganzes Glaubensleben, was ich in der Gemeinde gemacht habe, ist geprägt von der Dankbarkeit Jesus gegenüber für sein Opfer. Und ist geprägt von dem Wille, für meinen Mitgläubigen das Beste zu suchen. Und dann überlege ich mir 10-mal, ob ich dem ein Ärgernis biete. Dann überlege ich mir 10-mal, ob ich ihm eine draufhau oder ob ich zuerst versuche, ihn zu gewinnen. Das ist ein riesiger Unterschied. Und das ist da, ob jemand gereift ist, geistlich oder nicht, am Verhalten. Hochinteressant, habe ich früher nie gesehen. Epheser 3, 17. Also ihr versteht, ich mache natürlich jetzt einen richtigen Durchriss durch die Bibel, darum so viel Bibelstelle. Im Prinzip, man könnte nur ein Paket rausholen, vielleicht machen wir das auch das nächste Mal, um in die Tiefe zu gehen. Ich möchte es nur mal abreißen, dass mal alle Aspekte da sind. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Und dann kommt es, begreife. Länge, Breite, Höhe. Das heißt, er sagt praktisch, diese Agape ist das Fundament. Das ist der Boden, wo Stabilität geschieht. Das heißt, ein Gläubiger wird erst richtig stabil und belastbar, wenn das da ist. Wisst ihr, wie oft ist ein Gläubiger wackelig, weil er das nicht tut, weil er es nicht erlebt, weil er sich nicht aufs Wesentliche konzentriert, weil die Liebe Gottes nicht bewirkt in seinem Herzen durch den Heiligen Geist, dass er wirklich sich ums Opfer dreht und für die Gläubigen das Beste sucht. Aber er sagt hier, du wirst dann stabil. Und wenn wir Epheser 4, 16, das ist ja das berühmte Kapitel, wo der Leib Christi letztendlich in seine Funktionen gezeigt wird, dort sagt er in Vers 16, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit eines jeden einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes vollbringt. Das heißt, ich habe die Gabe, du hast jene Gabe, du dienst mir, ich dien dir, jeder dient dem anderen mit durch die Gabe, die er hat, das ist der Leib Christi. Und jetzt sagt die Bibel, und dadurch passiert etwas. Wenn das jeder in der richtigen Haltung macht, dadurch geschieht Auferbauung des Leibes Jesu Christi in Liebe, in Agape. In dieser Liebe wird dann der Leib Christi auferbaut. Das heißt, wenn die Gläubigen so gegeneinander sind, dann baut sich der Leib auf, dann wird es stabil, dann wird die Gemeinde, sagen wir letztendlich innerlich, größer, stärker vom Wachstum her, nicht von den Zahlen. Zahlen sind zweitrangig. Sondern wird sehr stabil, reif, erwachsen. Aber es dreht sich immer ums Opfer. Muss klar sein. Jesus im Mittelpunkt. Sein Opfer, sein Blut und dann das Beste zu suchen für den anderen. Dann kommt eine Seele wahrhaftig zur Ruhe. Und Galater 5, 13. Ihr habt ja gemerkt, Galater spielt eine riesige Rolle auf in der Sache. Vor allem das Kapitel 5. Zwischen Geist und Fleisch. Er sagt hier, denn ihr, meine Brüder, seid zur Freiheit berufen. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Und da steht, du Leute, du losisch der Sklave. Das heißt, da meint er praktisch, wie ein Sklave sich erniedrigt, so diene dem anderen durch die Liebe. Das heißt, such das Beste für ihn, wie ein Sklave. Such es. Galater 5, 2, Epheser 5, 2. Es sind immer nur so Eckpfeiler, wo es dann heißt, und wandelt in der Liebe. Jetzt erklärt er, so wie Jesus dich geliebt hat, so geh vor. Was sagt der Paulus? Sei gesinnt, wie ich war, weil ich wiederum so gesinnt bin, praktisch wie Jesus war. Er sagt, ahmet mich nach, weil ich ahme Christus nach. Und dann sagt Philipper 2, ihr sollt vom Wesen her, oder die gleiche Gesinnung sei in euch drin, in eure Herzen, die in Jesus war. Das heißt, Nachahmung. So wie er mich geliebt hat, so gehe ich vor. Wisst ihr, jetzt sage ich mal was ganz hart. Ist euch klar, es gibt eine Sünde, das ist nicht der Ehebruch, das ist auch nicht Okkultismus, es gibt eine Sünde, die mich absolut abschießt, die mich sofort radikal in die Ecke knallt und die mir sofort jeden Lebensfaden abschneidet. Jeden, radikal, die jeden geistlichen Lebensfaden sofort schlagartig vernichtet. Das ist die Unversöhnlichkeit. Die Bibel sagt ganz klar, wenn du nicht bereit bist zu vergeben, vergibt dir der Herr nicht mehr. Du bist sofort erledigt. Es gibt keinen Menschen, der nicht täglich, stündlich die Reinigung durch Jesu Blut braucht. Sobald der Gläubiger Unversöhnlichkeit im Herzen aufbaut, ist sofort aus. Sofort schlagartig, wie abgeschnitten, ist aus. Und Unversöhnlichkeit ist der Todfeind der Agape. Wenn jemand wirklich Agape hat, dann wird er versöhnlich sein. Kostet es, was es wolle. Ich möchte ein paar Sachen nur nennen. 1. Timotheus 2,15 ist zum Beispiel das Wesen der Heiligung auch bei Schwestern. Wenn ihr jetzt nochmal in Ruhe diese ganze Stelle euch zu Gemüte führt, ich habe sie wirklich abrisshaft drauf, dann werdet ihr sehen, dass es im Endeffekt immer aufs Gleiche rausläuft. Die Bibel geht davon aus und sagt praktisch, alles was geistlich echt ist, was sich wirklich, sagen wir, in der Echtheit abspielt, kommt aus dieser Agape. Und alles, was nicht echt ist, hat mit der Agape nichts zu tun. Wie der Thessalonicher, er beginnt hier, 1. Thessalonicher 1,3 und sagt, er erinnert sich unablässig an das Glaubenswerk, das heißt Glaube, der wirksam ist, an die Liebesarbeit und das Beharren auf der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt wieder genau der gleiche Gedanke. Das heißt, das Ganze ist echter Glaube, ist wieder 1. Timotheus 1,5. Es ist echter Glaube, der sich letztendlich äußert durch Liebe. Durch diese Agape, durch diese Herzenshaltung. Philipper 2 haben wir vorher zitiert schon, diese Gesinnung, die da ist. Und wenn er jetzt das einmal anguckt, Kolosser 2 zeigt wieder, da kommt die Stabilität her. Nicht nur die Festigkeit, sondern zerwachsen werde die ganze Stabilität. Und jetzt geht der Paulus hin. Und was sagt er zum Beispiel seinem Timotheus? Euch ist klar, warum Timotheus kein Ältester war, er war zu jung. Timotheus war ein Mitarbeiter von Paulus und er war sein Mustervorbild und er sagt hier, 1. Timotheus 4,12, niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit bzw. in der Reinheit. Das heißt, er sagt hier ganz klar, letztendlich, sei ein Vorbild. Wisst ihr, jetzt kommt das, wo man dann immer in der Gemeinde rummotzt und immer unzufrieden ist. Da muss ich sagen, du, das Ding ist ganz einfach. Bist du ein Vorbild? Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, wenn es gerade langweilig ist, als Gläubiger, ist ganz einfach. Lies 1. Timotheus 4,12. Hier hast du Arbeit ohne Ende. Einfach frage mal die Gläubigen, sag, bist du mir ein Vorbild im Wort? Das heißt, bist du so jemand, der im Wort Gottes gegründet ist, dass du vorbildlich bist? Ist dein Wandel wirklich so, dass man sagen kann, nach außen, unanstößig? Was ist mit der Liebe? Ist alles hier, was dich umtreibt, von der Dankbarkeit Jesu für sein Opfer gegenüber geprägt und von dem Wohlwollen den Gläubigen, dass du das Beste suchst. Im Geist, merkt man, dass du im Geist und nicht im Fleisch wandelst. Ist das da? Führst du wirklich ein Leben des Glaubens und wirklich in aller Reinheit und Keuschheit? Das sind Kleinigkeiten. Wir haben heute eine total verhurte Gesellschaft. Das ist ein Riesenproblem. Wenn ich heute zu den jungen Brüdern sage, pass mal auf, Bürschchen. Du kannst die Schwester X, die ein halbes Jahr jünger ist wie du, die genauso ist wie du, nämlich zwischen 17 und 18, du bist gerade 18 geworden, hast den Führerschein, jetzt kommst du mit dem Mädchen in die Bibelstunde. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, das kannst du nicht. Du darfst die nicht fahren. Dann sag ich, du bist verklemmt, das sei Dummheit. Ich habe gesagt, die Keuschheit und der Anstand fordert, dass du sie nicht fährst. Ich sag's mal vorsichtig. Wir haben schon Schwestern gefragt, nimmst du mich mit nach Waldmössinger Samstagabend predigen? Ich hätte kein Problem. Ich habe wirklich kein Problem mit dem. Ich mache es nicht. Ich sage immer das Gleiche, wenn meine Frau mitgeht, ja. Wenn meine Frau nicht mit kann, such du jemanden Dritten. Aber ich fahre mit dir nicht allein. Nicht, wenn ich was denke, sondern ich denke was anderes. Ich komme als Prediger aus einer Versammlung rauf und habe Schwester dabei, die nicht meine Frau ist. Es wird dem Teufel ein kleines sein, die Gedanken der Gläubigen zu steuern. Und schon ist Schande auf dem Reich Gottes. Schande ist dann auf dem Reich Gottes. Wisst ihr, und das ist das, was die Bibel hier meint. Da muss man einfach lernen, was Agape bedeutet. Agape heißt immer, das Beste für das Reich Gottes zu suchen. Das Opfer so zu bringen. Ist ein ganzer Wandel, ist ein ganzes Sein, in allem, was nach draußen geht, von der Agape geprägt zu sein. Sauber zu sein. Wenn das der Fall ist, Vorbild zu sein, wirklich auch in der Reinheit Vorbild zu sein, dann hast du eine wahre Gläubige. Dann hast du die Agape zum Höhepunkt gebracht. Und das ist das, was heute fehlt. Wir haben einen Zeitgeist. Heute ist das, was den Leuten in den Schädel rumspuckt. Von dem, was sie im Fernseher sich ansehen, von dem, was sie in die Illustrierten sich ansehen, von dem ganzen Dreck, was überall in die Medien kommt. Das ist das, was die Leute prägt, der Zeitgeist. Aber was nötig ist uns, dass wir geprägt werden, was für uns ganz nötig ist, ist, dass wir von der Bibel geprägt werden, vom geistlichen Denken, von der Agape. Philipper 1,9, ich möchte das nochmal zitieren. Es mündet in Erkenntnis. Je weiter du in dieser Liebe Gottes lebst, je mehr wirst du lernen, Erkenntnis zu haben. Je mehr wirst du begreifen, was ist das Wesentliche. Es wird dich stabil machen. Und es ist einfach so, einmal sagt die Bibel im 1. Timotheus 4,12, du sollst ein Vorbild sein. Und 2. Timotheus 3,10 sagt, du sollst mir Vorbild folgen. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, im Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden. Das heißt, wir sollen letztendlich das suchen, was die echte Agape ist. Und wenn man das bei einem Gläubigen sieht, dann soll man diesem Vorbild nacheifern. Gleichzeitig soll man aber bestrebt sein, selber für andere ein Vorbild zu sein. Wenn alle das Bemühen hätten, ich sage es mal vorsichtig, die Gemeinde wäre ein Paradies. Nachdem das nicht da ist, ist die Gemeinde halt kein Paradies. Es gibt kaum was Kleinkarierteres, wie das, was oft in die Gemeinde abläuft. Wenn man sich wegen Nicklichkeit jetzt noch fleischt. Wo ist der Agape? Nirgends. Gott will hier etwas, das von dieser Erlösung und von dieser Dankbarkeit sich ausdrückt, nach außen hin. Und da will er, dass wir selber Vorbilder haben, ihnen nachfolgen, aber selber zu Vorbilder werden. 1. Thessaloniker 5,12. Ihr merkt, die ganzen Briefe des Paulus wimmelt von diesen Dingen. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, anerkennet diejenigen, welche an euch arbeiten, euch im Herrn vorstehen und euch ermahnen. Da steht eigentlich wörtlich, euch ins Gewisse reden. Haltet sie um ihres Werkes willen desto größere Liebe wert. Lebt in Frieden mit ihnen. Das sagt er ganz klar, auch die Autorität der Gemeinde. Wenn jemand die Agape Gottes hat, hat er mit der Autorität der Gemeinde keine Probleme. Ist gar keine Frage. Und wenn der die Autorität von Gott hat, in der Liebe Gottes lebt, dann wird er so leben, dass die Geschwister kein Problem mit seiner Autorität haben. Dann muss man ein Wechselspiel. Immer bloß, wenn das Fleisch dazwischen funkt, dann wird es schwierig. Aber sobald die Agape auf beide Seiten da ist, ist überhaupt kein Problem. Er sagt dann auch in 2. Korinther 2,8, ihr sollt Liebe gegen jemand walten lassen, der gestraft wurde um der Gemeindezucht willen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt einen Punkt, wo man das Beste sucht, selbst wenn mir jemand unter Gemeindezucht steht. Wirklich, ich habe einen Fall, wo ich der Auslöser war, jemand ganz brutal unter Gemeindezucht zu stellen, weil er einen Ehebruch gelebt hat. Aber dann hat er einen Unfall. Und da war mir es klar. Um der Agape willen. Geh hin. Der Bruder ist fast in Ohnmacht gefallen, wo ich zur Tür reinkam. Da kamen die Tränen. Wisst ihr, das ist Agape. Soll ich ihn wegen dem nicht lieben? Er tut mir weh bis ins Herz, dass er diesen Weg geht der Sünde. Ich bin doch nicht sein Feind, weil er in Sünde gefallen ist. Soll ich muss bloß als Ältester die Gemeinde schützen vor dieser Sünde, aber ich bin doch nicht der Feind von dem Mann. In keinster Weise. Es ist ein wirklich armer Kerl, jetzt muss ich ihm helfen. Ihr versteht, das ist Agape. Zuwendung, auf eine Art und Weise, wie man es gar nicht denkt. 1. Timotheus 1,5 sagt, es geht halt nur im reinen Herzen, es geht anders nicht. Nur wenn mein Herz gereinigt ist, wenn ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, komme ich auf diese Idee, da komme ich sonst gar nicht drauf. Dann kommt die Härte, wo es heißt, nein, der ist schon der Gemeindezug, mit dem haben wir keine Gemeinschaft. So denkt dann der Gläubige. Das sieht nämlich die Person. Das nächste, was die Bibel ganz klar sagt, ist 1. Korinther 1, sagt, das sind die Wirkungen. Sie sagt Erkenntnis, da steht aber nicht Erkenntnis, da steht bloß Gnosis. Wissen, reines geistliches Wissen, das nur angeeignet ist, sagt hier die Bibel ganz klar, bläht auf. Aber sobald du das Bibelwissen mit Agape bringst, dann erbaut's. Ihr wisst nicht mal, du kannst vollkommen perfekt alles wissen und es wird nicht auferbauend. Weil es nicht durch die Agape gebracht wird. Es hat jemand gefragt, der gesagt, ich habe für einen Verwandten gebetet
Gott hat mein Gebet nicht erhört, er ist gestorben. Man hat gesagt, ich habe für meine Katze gebetet. Gott hat mein Gebet erhört, die Katze ist gesund geworden. Dann hat er den Prediger gefragt, warum? Er hat gesagt, es ist ganz einfach. Die Katze hast du geliebt, dein Verwandter nicht. Ja, wisst ihr einmal. Das ist Agape. Ist das, was ich tue, wirklich Ausdruck unverbrüchlicher Wille, das Beste zu suchen, egal was es ihn oder mich kostet, ist Agape. Das ist auch Theater. Die Story mit der Katze, die hat mich fast, also die hat mich, das war für mich ein Schock. Ich habe gesagt, aha, kann es sein, dass Gebete erhört werden, weil ich hier mit der Agape bete und andere Gebete nicht erhört werden, weil ich nicht mit der Agape bete? So ist es. Genau so ist es. Kann ich Ihnen nachweisen. Wäre Predigt für sich, 1. Johannes 5. Aber die Stelle, die jetzt kommt, die möchte ich nochmal zusammenfassen. Es ist schon so, die Bibel sagt, es ist wichtig für die Alten, es ist wichtig für die Jungen. Wir müssen uns gegenseitig anspornen. Zu mir kam noch nie jemand, der gesagt hat, man handle nach der Agape. Noch nie. Aber 1. Hebräer 10, 24 sagt, spornt euch an zur Liebe, zur Agape. Das tut keiner. Sie sagt, die Jungen brauchen es, die Alten brauchen es. Es ist das Wesen der Liebe. Und ich sage es nur mal vorsichtig. Alles, was hier geistlich wirklich echt abläuft, kommt aus dieser Agape. Und es ist auch das, letztendlich, was die Bibel in Korinther 13 sagt, das Größte ist die Agape, das Größte. Größer wie alle Begabungen, größer wie jede Berufung, größer wie jedes Wissen, größer wie alles, was sich überhaupt abspielt. Es ist eine Willensentscheidung. Sieht man Korinther 14, 1, eine Willensentscheidung. Und es ist ein Gegenpol, Weltliebe oder Gottesliebe. Entweder habe ich die Weltliebe oder ich habe Gottliebe. Agape, eins von beidem. Eine Liebe habe ich immer. So ist der Mensch. Ganz brutal, Matthäus 24, die Gesetzlosigkeit lässt die Liebe erkalten. Sie sagt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, erkaltet die Liebe. Was ist da draußen? Wir haben die Zeit der Gesetzlosigkeit. Das ist mit dem Grund, warum in der Gemeinde die Liebe Gottes erkaltet, wenn nämlich der Zeitgeist einbricht. Könnt ihr nachlesen, Matthäus 24, 12. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, erkaltet die Liebe, auch in die Gemeinde. Kolosser 1 zeigt nochmal, der Kreis schließt sich. Die Liebe geschieht im Geist. Nichts kann entscheiden von der Liebe Gottes. Was uns drin ist, vor Gott ist klar, in dem ganzen Katalog, wenn er Römer 8 einmal lässt in Ruhe, wird er feststellen, dass ein Wort fehlt, Sünde, nämlich das drin da weiterhin vor Gott. Und Judas 20, 21 sagt, es ist ein Kampf um die Liebe. Es geht nicht so billig. Es ist ein Kampf. Und wenn er dann Offenbarung 2, 19 und 4 lässt, dann seht er, dass der Kampf um die erste Liebe geht, dass diese Agape da ist. Epheser, Mustergemeinde, super, alles klasse. Und dann sagt der Herr plötzlich, der in die Herzerei sieht, ihr habt ein Problem. Ihr habt die Agape aufgegeben, ihr habt die erste Liebe, die Agape habt ihr gehen lassen. Es ist alles perfekt, ihr habt die perfekte Ordnung, perfekte Lehre, es ist alles toll. Aber Agape ist weg. Und was sagt der Herr? Ich habe wieder dich. Das heißt, Gott widersteht mir, wenn ich die Agape nicht habe. Und ich möchte zum Schluss, einfach um das Bild abzurunden von der Agape, Korinther 13 lesen. Man sagt ja nicht umsonst das hohe Lied der Liebe. 1. Korinther 13, 8. Die Liebe hört nimmer auf. So endet's. Sie hört nimmer auf. Das heißt, Gott liebt mich unverbrüchlich. Und jetzt vorher wird es beschrieben, es heißt hier, die Liebe ist langmütig. Das heißt, wenn jemand wirklich liebt, dann kann er warten. Da kann ich warten, bis Gott mir das gibt, was ich brauche. Wisst ihr, wenn man miteinander verlobt ist oder wenn man miteinander befreundet ist, dann kann man warten. Wenn ich der andere wirklich liebe, dann kann ich warten, dann werde ich nie bedrängen. Dann kann ich warten, bis man verheiratet ist, bevor man in bestimmte Beziehungen einsteigt. Dann kann ich warten. Wenn ich wirklich liebe, dann bin ich langmütig. Und die Bibel sagt, dann ist man gütig. Gütig, das Wort ist euch schon aufgefallen, es verschwindet aus dem heutigen Wortschatz. Wisst ihr warum? Weil niemand mehr gütig ist, wenn man böse ist. Gütig kommt von gut. Das heißt, ist jemand gut. Er meint es gut mit mir, dann ist man gütig. Ganz brutal. Die Liebe beneidet nicht. Wo die Agape da ist, dann hast du kein Problem, wenn der andere mehr hat wie du. Das ist überhaupt kein Problem. sie prahlt nicht. Dann brauchen wir nicht anzugeben. Dann brauchen wir überhaupt nicht anzugeben. Und wisst ihr, was ich sehe? Meine die Gemeinde, was man ergibt, ist einfach brutal. Sie bläht sich nicht auf, sie blustert sich nicht auf, sie spielt sich nicht in den Vordergrund. Ich habe es auch lernen müssen. Ich laufe an zwei vorbei, sehe zwei Brüder, handelte Lehrfrage ab. Ich weiß genau, dass der Bruder etwas Problem hat, das sauber zu abzuhandeln. Früher habe ich gedacht, jetzt muss der Karl Hermann kommen mit seiner Lehrbegabung und das dem beibringen. Ich kann heute vorbeilaufen und tun, wie ich es nicht hören würde. Man kann in aller Ruhe warten, ob sie nur schreit, wenn sie mir nicht schreien. Wo ist ein Problem? Ich habe dann kein Problem. Der Bruder vielleicht geht heim und sagt, jetzt ist mir es gelungen, selber die Frage zu klären und geht gestolz heim.
Wäre ich wieder gekommen und gesagt, ja, ich sowieso, müssen wir halt den Karl Hermann fragen.
Ihr versteht, Agape kann loslassen. Einfach loslassen. Ich muss nicht überall dabei sein. Ich muss nicht überall meine Nase reinhängen. Sie ist nicht unanständig. Sie akzeptiert der andere. Anstand. Anstand im tiefsten Sinne des Wortes. Sie ist nicht unanständig. Ich akzeptiere einen anderen Menschen, wenn er so ist, wie es mir nicht passt. Wenn er nicht unbedingt so aussieht, wie ich will. Wenn er nicht unbedingt so redet, wie ich will. Wenn er mir nicht unbedingt sympathisch ist. Ich gehe nicht wegen dem Mann. Ich werde nicht frech. Ich werde nicht unanständig. Ich gehe nicht hin und plage ihn. So, ich warte erst dann. Ich bin anständig. Ganz brutal. Sie suchen nicht das Ihre. Kann sie nicht. Wenn ich unverbrüchlich das Beste für den anderen suche, dann geht es nicht um mich. Und ganz wichtig, wenn der andere macht, was ich will, sie lässt sich nicht erbittern. Wo die Agape ist, ist keine Bitterkeit, gar keine. Sie rechnet das Böse nicht zu. Ich habe schon Gläubige gehabt, die haben mich jahrelang geplagt, bis aufs Blut. Du rechnest ihnen nicht an, du legst es weg. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie lässt sich nicht erbittern. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Wenn es dem dann dreckig geht, ein anderer ihm vielleicht auch Unrecht tut, sagt, jetzt kommt das Gericht Gottes. Nö. Das tue ich nicht, in dem Moment, wenn die Agape da ist. Sie freut sich aber der Wahrheit. Sobald die Wahrheit kommt, kommt Freude. Sobald die Bibel ausgelegt wird und sagt, uns bringt jemand einen Gedanken, den ich vielleicht nicht hatte und es ist die Wahrheit, dann fasziniert es mich. Kein Neid, kein Streit, kein Eifersucht. Sie freut sich der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie ist bereit zu tragen in der Gemeinde bis zum Zusammenbruch. Sie glaubt alles. Sie denkt nicht negativ. Sie geht zuerst schon mal davon aus, dass das gut ist. Sie hofft alles. Sie hat Hoffnung für jeden. Sie duldet alles. Da steht Hypomonä, das Wort, das Grundwort. Sie bleibt unter. Also von dem Hauptwort ist das abgeleitet. Das heißt, sie ist bereit, unter durchzugehen und sie hört nicht auf. Sollen wir ehrlich sein? Oh, wenn ich doch nur selber so ein Herz immer hätte, oder? Ganz ehrlich. Oh, wenn doch nur das immer da wäre. Wisst ihr, das ist Agape. Jetzt sage ich mal ganz primitiv, Ausgangstext, wo ist sie? Schon lang da. Wenn du wiedergeboren bist, weißt du, wo sie ist? Sie ist in deinem Herz. Jetzt musst du selber entscheiden, wo ist sie? Ist sie immer kleine Winkelchen nach hinten gedrängt? Oder ist sie da? Gibst du Raum im Heiligen Geist, dass sie wirkt? Akzeptierst du, dass der Heilige Geist ausgegossen ist mit dem, die Agape? Kannst du dich jetzt öffnen, dass du sagst, Herr, hier bin ich? Und dass sie zur Wirksamkeit kommt? Das alte Lied. Paulus sagt hier nicht, ist hochinteressant, er sagt hier nicht, tu dies, tu jenes, sondern sagt was ganz einfach, sie ist da. Und jetzt kommt es ganz einfach auf uns, was wir daraus machen, das ist alles da. Wir dürfen nur beginnen, geistlich unser Herz zu öffnen und vorwärts zu gehen und sie wirkt. Es ist alles da. Was hat der Herr Jesus gesagt? Ist seine Gleichnisse? Es ist alles bereit. Was sagt der Kreuz vor Golgatha? Es ist vollbracht. Ist alles da. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in mein und dein Herz bei der Wiedergeburt ist alles da. Der Gläubige muss jetzt nur aufstehen, Gott ernst nehmen und wenn er die Bibel liest, wirklich einmal danach gucken.
Und Geschwister, darf ich euch sagen, sind wir ehrlich? Sind wir ehrlich? Ihr habt es genauso überlesen, wie ich es oft überlese. Man muss sich so daran gewöhnen, ja, ja, die Liebe Gottes. Und denkt gar nicht mehr drüber nach, ja, ja. Statt dass man in die Tiefe geht und überlegt, was heißt das überhaupt? Ich habe jetzt hier nur einen Abriss gemacht. Ich habe nur aufzeichnet. Gingen wir jetzt in die Tiefe und würden sagen, ja, was bedeutet es denn? Dann fängt es das Eingemachte zu gehen und plötzlich erschrickt man ob sich selber und sagt, bin ich so vom Fleisch beherrscht? Bin ich so ein Fleischmockel? Ich möchte beten. Unser Hebel, ja. Vater im Himmel, ich möchte dir einfach danken, dass du uns in deiner Gnade und in deiner Liebe deinen Sohn gegeben hast und Herr Jesus, dass du bereit warst, dieses große, vollkommene Opfer am Kreuz vor Golgatha zu bringen, dass du durch den Heiligen Geist in unser Herz eingezogen bist, dass du die Agape, die Liebe Gottes ausgegossen hast, das ist alles da. Und jetzt gib uns einfach Gnade, dass wir beginnen, in unserem Herzen deinem Heiligen Geist Raum zu geben, auf dass diese Liebe Gottes wirksam wird, auf dass wir begreifen, was das für eine Liebe war, dass der Vater uns dich gegeben hat als Erlöser. Was es bedeutet, erlöst zu sein, gewaschen zu sein. Dass wir begreifen, was für eine Tiefe der Erlösung hier geschehen ist. Dass wir begreifen, was es für uns persönlich bedeutet. Dass unsere Herzen in Dankbarkeit erglüht. Dass wir beginnen, diese Liebe Gottes wieder auszustrahlen, zu reflektieren in die Gemeinde rein. Wirklich, so wie du für uns das Beste gesucht hast, für unsere Geschwister das Beste zu suchen. Dass wir beginnen, so wie Korinther 13 ist, in unser Herzen zu werden. Ich möchte einfach bitten, gib uns Gnade. Du kannst über Bitte und Verstehen tun und kannst uns Gnade geben, dass es passiert. Du weißt, wo jeder von uns steht. Gib uns einfach dein Erbarmen und nimm du uns an der Hand und führ uns dir, dem Lamme nach, Schritt für Schritt, bis hinein, dass es wirklich Realität wird, dass es wirklich zur vollen Fülle kommt. Und dafür danke ich dir. Amen.